Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Wir wollen nicht selbst wählen, sagen zwei von drei Befragten zur Volkswahl des Bundesrats. Der Blick aufs Abstimmungsbarometer. Der Blick auch aufs europäische Konjunkturbarometer. Die Aussichten sind trist und politisch brisant. Politisch brisant ist auch das Ergebnis von Bezirkswahlen in England und Wales. Dort feiert eine antieuropäische Protestpartei Erfolge. Aber Achtung!
People who are going out and voting UKIP are not just protesting. They're voting for us because they see us offering positive policy solutions to the mess this country's in.
Die Menschen stimmen nicht nur aus Protest für uns, sagt der Chef der Unabhängigkeitspartei. Wir fragen nach und wir kosten.
Our main food is blood and milk and meat.
Blut, Milch und Fleisch, das ist das Menü der Maasai in Kenia. Wir servieren ein garantiert chemiefreies Dinner. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Die SVP-Initiative für eine Volkswahl des Bundesrats und die Änderung des Asylgesetzes. Über diese beiden umstrittenen Vorlagen stimmen wir in 5 Wochen ab. Die erste repräsentative Umfrage im Auftrag der SRG zeigt, die Volkswahl-Initiative ist zurzeit chancenlos. Beim Asylgesetz hingegen sind die Befürworter in der Überzahl. Dominik Meyer.
Wenn heute bereits Abstimmung wäre, dann würde das Volk wohl wuchtig Nein sagen zur Volkswahl des Bundesrats. 2/3 der Befragten sagen in der Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern bestimmt oder eher Nein zur SVP-Initiative.
Die Unzufriedenen sind nicht mobilisiert worden bis jetzt und die Zustimmung im bürgerlichen Lager, die bleibt sehr beschränkt,
sagt Studienleiter Claude Longchamp. Nur gerade SVP-Wähler wollen mehrheitlich Ja stimmen. Bei früheren SVP-Initiativen zu Ausländerthemen etwa war das anders. Dort kam viel Zustimmung aus dem ganzen bürgerlichen Lager. Bei der Volkswahl scheint der Funke nicht überzuspringen.
Man ist sicher von der SVP gewohnt gewesen, dass sie ihre Initiative mit einem harten Start in die Kampagne eigentlich lanciert hat. Und alle mussten eigentlich darüber sprechen. Wenn wir das heute vergleichen, das ist ja schon fast eine sachliche Auseinandersetzung und die Abwahl von Christoph Blocher spielt fast keine Rolle mehr. Das ist ein krasser Wandel.
Wenn die SVP nicht doch noch einen emotionalen Abstimmungskampf entfesseln könne, sagt Longchamp, dann werde die Volksinitiative klar scheitern. Weniger eindeutig ist das Bild beim Asylgesetz, der zweiten Abstimmungsvorlage vom 9. Juni. Hier fällt zunächst auf, dass laut Umfrage noch viele Stimmberechtigte unentschlossen sind. 48% der Befragten aber sagen bestimmt oder eher Ja zur Asylrevision, 29% sind für ein Nein. Die Asylabstimmung erzwungen haben die Grünen und linke Gruppierungen mit einem Referendum. Sie wollen zum Beispiel verhindern, dass Flüchtlinge kein Asylgesuch mehr auf Schweizer Botschaften einreichen dürfen. Die Kritik am Asylgesetz findet laut Umfrage aber wenig Anklang bei bürgerlich orientierten Stimmberechtigten.
Diese Kritik ist von der Mitte kaum mehr mehrheitsfähig, bei den parteiungebunden kaum mehr mehrheitsfähig. Es ist wahrscheinlicher, dass das Ja zunimmt als das Nein,
sagt Claude Longchamp. Eher Ja zum Asylgesetz und Nein zur Volkswahlinitiative. So sieht das Meinungsbild aus, 5 Wochen vor der Abstimmung. Roman und Deutschschweizer übrigens denken in den beiden Abstimmungsfragen mehr oder weniger gleich.
Dominik Meyer. Die SRG-Abstimmungsumfrage wurde letzte Woche durchgeführt. Befragt wurden 1200 Stimmberechtigte in der ganzen Schweiz. Die Fehlerquote liegt bei +/-2,9%. Die weiteren Meldungen des Tages hat jetzt Konrad Muschk.
Im Steuerstreit mit der EU drängen nun auch die bisher schärfsten Verfechter des Bankgeheimnisses, die schweizerischen Privatbanken, auf eine Einigung. Auch wenn dies bedeutet, dass kein Weg mehr am automatischen Informationsaustausch vorbeiführe. An einem Symposium in St. Gallen äußerte sich Christoph Glor, Vizepräsident der Vereinigung der schweizerischen Privatbankiers, wie folgt. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble setzt zur Lösung des Steuerstreits mit der Schweiz auf internationale Verhandlungen. Die deutsche Presseagentur dpa zitiert seinen Sprecher mit den Worten: Auf internationaler Ebene schmelze der Widerstand gegen den Informationsaustausch wie Schnee an der Sonne. Bei den Lösungsvorschlägen gehe es um die Zukunft, nicht jedoch um Altfälle deutscher Bankkunden in der Schweiz. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates lehnt die Initiative der SVP gegen Masseneinwanderung mit 18-7 Stimmen ab. Diese sei realitätsfremd und würde ziemlich viel Schaden anrichten, so Kommissionspräsident Ueli Leuenberger vor den Medien. Die SVP will, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländern eigenständig steuert, mit jährlichen Höchstzahlen und Kontingenten. Das Abkommen mit der EU über den freien Personenverkehr wäre neu auszuhandeln. Die Kantone sollen die Zulassung von Spezialärzten noch einmal beschränken dürfen. Das hat die ständerätliche Gesundheitskommission knapp entschieden, mit 6-5 Stimmen. Anders als der Nationalrat will sie aber keine zusätzlichen Auflagen für ausländische Ärzte. Nach Ansicht der ständerätlichen Gesundheitskommission würde dies gegen das EU-Freizügigkeitsabkommen verstoßen. Bezahlte Mandate von Unternehmen sollen nach dem Rücktritt nicht nur für ehemalige Bundesräte tabu sein. Auch für das oberste Kader der Bundesverwaltung soll diese Vorschrift zur Anwendung kommen. Das schlägt die Staatspolitische Kommission des Nationalrats vor. Die neue Regelung soll für 2 Jahre nach dem Rücktritt gelten, für Tätigkeiten bei Kapitalgesellschaften oder vergleichbaren Unternehmen. Bei den Bezirkswahlen in England und Wales haben die Konservativen von Premierminister Cameron eine Niederlage hinnehmen müssen. Gemäß einer Hochrechnung der BBC kommt die oppositionelle Labour-Partei auf 29% der Stimmen. Die regierenden Konservativen erzielen demnach 25%, die antieuropäische UKIP 23. Die Liberaldemokraten, sie sind Koalitionspartner der Konservativen, landen auf dem 4. Platz mit 14%. Viele Länder in der Eurozone rutschen nach Ansicht der EU-Kommission noch etwas tiefer in die Krise als bisher angenommen. Insgesamt werde die Wirtschaftsleistung in der Eurozone in diesem Jahr um 0,4% zurückgehen, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn. Die Euro-Länder würden sich aber sehr unterschiedlich entwickeln. Für Deutschland zum Beispiel erwartet die EU-Kommission in diesem Jahr ein Wachstum von 0,4%. In Zypern hingegen werde die Wirtschaftsleistung in diesem und im nächsten Jahr um über 12% einbrechen. Die amerikanische Wirtschaft hat im April unerwartet viele neue Stellen geschaffen. Außerhalb der Landwirtschaft stieg die Zahl der Beschäftigten um 165.000, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Im gleichen Monat sank die Arbeitslosenquote um 0,1% auf 7,5%. Das ist der tiefste Stand seit 4 Jahren. Diese positiven Wirtschaftsdaten haben heute auch die Börsen beflügelt. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.938 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.988 Punkten, ein Plus von 1,1%. Der Euro wird zu 1.22,49 gehandelt, der Dollar zu 93,44 Rappen. Und das Wetter? Im Norden einige Schauer oder Gewitter, am Samstagabend immer freundlicher, Temperatur um 16 Grad. Im Süden oft sonnig und nur einzelne Schauer bei 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Unerwünschte Nebenwirkungen, die hat der Zulassungsstopp für Ärzte, Gesundheitspolitiker lesen die Packungsbeilage. Eine bittere Pille, die muss der britische Premier David Cameron schlucken. Auf der Packung steht UKIP. Hypo Alpe Adria Bank, so heißt die Seuche, die Österreich plagt. Sie könnte den Staat bis zu 16 Milliarden Euro kosten. Dann ein bisschen langweilig, das fand unser Korrespondent Tunesien. Doch dann kam der arabische Frühling. Aufregend, das finden junge Westschweizer Autoren die Arbeit im Kollektiv. Und widerlich, das finden die Chinesen ihren neuesten Fleischskandal. Und die Maasai, alles, was sie nicht kennen. Unser Schwerpunkt zu Rattenfleisch und Rinderblut. Zuerst aber hier im Echo der Zeit die kriselnde europäische Wirtschaft. Sie wird in den nächsten 2 Jahren langsamer vom Fleck kommen als gedacht. Die EU-Kommission hat ihre Konjunkturaussichten nach unten korrigiert. Das ist für viele deprimierend und politisch brisant. Ein weiteres Kräftemessen zwischen EU und Mitgliedstaaten zeichnet sich ab. Eines mit vertauschten Rollen. Charles Lieber.
Die Rollen sind klar zugewiesen. In Rom, Paris, Madrid oder anderswo schielen die Politiker auf ihre Wählerinnen und Wähler, versprechen ihnen zuweilen das Blaue vom Himmel, reden von Wachstum, von sinkenden Steuern, vom entschlossenen Kampf gegen die steigende Zahl von Menschen, junge und alte, ohne Job und ohne Aussichten auf einen Job und eine gute Rente. In Brüssel und Frankfurt rudert eine andere Spezies. Die blutleeren Technokraten, Notenbanker, die Spielverderber, Zahlenfreaks. Sie verdrehen ihre Augen beim Blick auf die Verschuldungspolitik in Rom, Paris, Madrid oder anderswo. Sie reden vom Sparen. Nur vom Sparen, immer vom Sparen. So war es auch heute, auf den ersten Blick. In Brüssel steht EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn auf der Bühne, referiert lange, präsentiert Land für Land Zahlen. Schlechte Zahlen, noch schlechtere Zahlen zum Gang der Wirtschaft in den EU-Ländern, nicht nur in Rom, Paris oder Madrid. Seine Zahlen sind wichtig. Sie sind die Basis für Verhandlungen im Sommer mit den Chefs in Rom, Paris, Madrid oder anderswo, wie diese ihre Versprechen einlösen. Nicht gegenüber ihren Wählern, sondern gegenüber der EU, den Schuldenberg abzubauen. Verhandlungen, die wehtun. Denn die Botschaft aus Brüssel ist eindeutig. Ihr seid zu optimistisch in Rom, Paris, Madrid oder anderswo. Ihr habt mir versprochen, etwas weniger davon eingelöst. Ihr müsst sparen. Mehr sparen, weil eure Wachstumsfantasien und Budgets keine Verankerung in der wirtschaftlichen Realität haben. Und schon holen sie Luft in Rom, Paris, Madrid oder anderswo und wollen aufheulen, zu früh. Denn Olli Rehn hat noch eine zweite Botschaft. Brüssel lässt mit sich reden. Wir geben euch Zeit, mehr Zeit, als ihr selber haben wolltet, bis ihr wieder auf den vereinbarten Sparkurs einschwenken müsst. Verkehrte Rollen. Differenzierte, andere Töne aus Brüssel. Ein Problem für die Politiker in Rom, Paris, Madrid oder anderswo. Das alte Feindbild ist weg. Sie müssen sich in einer neuen Rolle zurechtfinden. Sie müssen ihren Wählerinnen und Wählern nun erklären, wie sie den Gewinn an Zeit nutzen, ihre Versprechen einzulösen. Wie sie die Wirtschaft ankurbeln, Jobs schaffen wollen. Keine einfache Rolle.
Charles Lieber. Ja, aber... Das hat heute die Gesundheitskommission des Ständerats zum Zulassungsstopp für Ärzte gesagt. Ja, sie will den Stopp, aber sie will ihn ohne zusätzliche Auflagen für ausländische Mediziner. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Spitalärzte haben es nicht leicht. Hohe Anforderungen und vergleichsweise tiefe Löhne gehören zum Alltag. Für viele ist es deshalb attraktiv, in einer eigenen Praxis als eigener Chef für das eigene Portemonnaie zu arbeiten. Es findet ein regelrechter Ansturm auf neue Praxisbewilligungen statt, besonders von ausländischen Ärzten. Jede zusätzliche Praxis treibt aber die Kosten in die Höhe. Der Bundesrat schlug deshalb vor, die Zulassung von Spezialärzten zu begrenzen. Der Nationalrat schränkte den Stopp ein. In seiner Version wären nur noch ausländische Ärzte betroffen gewesen, die weniger als 5 Jahre in der Schweiz gearbeitet haben. Abklärungen haben nun gezeigt, dass das einem faktischen Verbot für EU-Ärzte gleichgekommen wäre. Deshalb sagt die Ständerätliche Gesundheitskommission nun Ja zu den Vorschlägen des Bundesrats. Das ist für Peter Lauener, Sprecher des Gesundheitsministers, positiv.
Es ist wichtig, dass wir den Kantonen, die das wollen, ein Instrument in die Hand geben, damit sie die Zulassung der Ärztinnen und Ärzte steuern können. Damit können wir auch Einfluss auf die Prämien nehmen.
Der Zulassungsstopp sei kein schönes, aber ein sinnvolles Instrument, sagt CVP-Fraktionschef Urs Schwaller. Denn es greife nur dort, wo es nötig sei, dort, wo es zu viele Ärztinnen und Ärzte gebe.
Es ist ein weiterer Versuch, hier die Entwicklung der Gesundheitskosten mindestens etwas besser in den Griff zu bekommen.
Wichtig sei es aber, dass der neue vorübergehende Zulassungsstopp rasch in Kraft trete. Nur, das wird zeitlich sehr eng.
Für mich ist klar, jetzt muss sie im Juli in Kraft treten, sonst verpufft auch die Wirkung. Und letztlich geht es ja darum, dass wenn wir diese Erstzuwanderung aus dem Ausland nicht etwas stoppen können, das gibt 200 bis 300 zusätzliche Millionen, die dann mit Prämien abzugelten sind.
Seit 10 Jahren übe sich die Politik darin, Notrecht zu erlassen. Gebracht habe es aber nichts, konnte der freisinnige Ständerat Felix Gutzwiller. Im Gegenteil, jungen Ärzten sei es verunmöglicht worden, eine eigene Praxis aufzumachen. Gutzwiller ist deshalb gegen einen Ärztestopp. Mittlerweile drohe ja sogar ein Ärztemangel, speziell bei den Hausärzten, sagt er. Ein neuer und dazu nur vorübergehender Stopp setze am falschen Ort an. Viel wichtiger sei es, neue Modelle für die Zukunft zu entwickeln, wie dies der Bundesrat auch versprochen habe. Für eines hat die Ständerätliche Gesundheitskommission heute politisch den Boden geebnet. Wo es wenig Ärzte hat, soll künftig mehr Lohn winken. So könnten Haus- oder Spezialärzte in ländlichere Gebiete gelockt werden, hofft Felix Gutzwiller.
Dass eben dort, wo Unterversorgung herrscht, besser bezahlt wird. Und dort, wo Überversorgung herrscht, man also weniger verdient, damit die Anreize richtig gesetzt werden.
Doch das ist erst Zukunftsmusik. Zuerst müssen National- und Ständerat über den kurzfristigen Stopp entscheiden. Darüber wird im Juni gestritten werden, Ausgang völlig offen.
England und ein Teil von Wales haben gewählt, auf Lokalebene zwar nur, aber im ganzen Land. Über 2000 Sitze in 35 Bezirksräten mussten neu besetzt werden. Das Resultat ist ein Schuss vor den Bug der Regierung von Tory-Chef David Cameron. 32 Bezirke sind bis zur Stunde ausgezählt. Die antieuropäische Unabhängigkeitspartei kommt bis jetzt auf etwa 23% der Stimmen. Die Tories haben nur 2 Prozentpunkte mehr.
We've been abused by everybody, the entire establishment, and now they're shocked and stunned. This is a real sea change in British politics.
Das ganze Establishment hat sich über uns lustig gemacht und jetzt sind sie schockiert, frohlockt UKIP-Chef Nigel Farage. Das sei ein Wendepunkt in der britischen Politik. Martin Alliot, Sie sind unser Großbritannien-Korrespondent. Hat Farage recht?
Er hat recht mit dem Spott und dem Schock. Aber für den Wendepunkt ist es wohl noch etwas zu früh, denn wie Sie ja sagten, es waren nur partielle Lokalwahlen in England und einem walisischen Bezirk. Da sind die Wähler gelegentlich etwas ausgelassener. Aber es lohnt sich, sich zu erinnern, dass 2006 David Cameron behauptete, die UKIP-Partei bestehe aus Lebkuchenmännern, Spinnern und heimlichen Rassisten, während er heute sagte, es sei nutzlos, andere Parteien zu beschimpfen und man müsse den Wählerwillen respektieren. UKIP hat in kurzer Zeit einen weiten Weg zurückgelegt, was natürlich nicht heißt, dass Camerons ursprüngliche Beschreibung heute völlig verkehrt wäre.
Wählerwillen, das heißt im Falle der UKIP raus aus der EU und weniger Immigration. Bietet sie denn auch Lösungen für die schlechte Wirtschaftssituation von Großbritannien?
Lösungen ist zu viel gesagt, aber es gibt immerhin wirtschaftspolitische und fiskalpolitische Leitplanken, die allerdings rechnerisch nicht aufgehen. UKIP will einen viel kleineren Staat und tiefere Steuern, ähnlich vielleicht wie die amerikanische Tea Party innerhalb der Republikaner, aber mit einem britischen Staatshaushalt, der noch immer 8% Defizit ausweist, ist das kein sehr praktikables Rezept.
Verloren haben bei diesen Lokalwahlen ja vor allem die Tories von Premierminister David Cameron. Haben die Tories, hat der Premierminister die Konkurrenz rechts außen unterschätzt?
Ich glaube nicht. Es ist unübersehbar, dass Cameron persönlich, aber auch seine ganze Partei seit Monaten auf UKIP schielt, wie das Kaninchen auf die Schlange und auch schon Anpassungen vorgenommen hat. Deshalb die Ruppigkeit gegenüber der Europäischen Union, deshalb eine härtere, schärfere Sprache in der Einwanderungspolitik. Aber es ist wie so oft in der Politik, wenn neue populistische Stimmen schrill erklingen. UKIP bleibt das Original. Die Wähler lassen sich, wie die heutigen Resultate nahelegen, nicht von der opportunistischen Kopie, nämlich den Konservativen, verführen.
Trotzdem, nach diesem für die Tories doch schockierenden Wahlresultat, wird es da nicht noch weitere Anpassungen Richtung rechts geben?
Ich fürchte, das ist das Risiko und wahrscheinlich auch das Ergebnis der heutigen Resultate, dass also die konservative Partei nach rechts abrutscht. Unter Cameron bestand ja das Projekt darin, die Partei neu mehr in die Mitte zu rücken, sie zu dekontaminieren, wie es heißt, von ihrem schlechten Ruf. Aber jetzt werden schon Stimmen laut, eben sich anzupassen an die Parolen von UKIP. Dabei ist es historisch, und zwar in jüngster Vergangenheit, bewiesen, Ende der 90er Jahre, hat die konservative Partei versucht, sich auf ihre Kernwählerschaft zu konzentrieren. Das reicht aber nicht. Es ist eine Binsenwahrheit, dass Wahlen in Großbritannien nur mit Hilfe der Wechselwähler im Süden Englands gewonnen werden können. Und die befinden sich in der Mitte. Das haben Margaret Thatcher und Tony Blair begriffen. Es ist ein Risiko, dass Cameron diese Lektion vergisst.
Labour ist Stand jetzt der Wahlsieger bei diesen Bezirksratswahlen. 29% der Stimmen hat die Partei gemacht. Aber müsste Labour angesichts der schwachen Regierung von David Cameron nicht eigentlich stärker sein?
Sie haben völlig recht, Herr Fehlinger, dass es ist statistisch auch eigentlich sensationell. Es ist zum ersten Mal seit Menschengedenken, dass keine Partei über 30% der Stimmen gewonnen hat. Das hat es eben schon ewig nicht mehr gegeben. Labour wird unverändert für die gegenwärtige Haushaltsmisere und die wirtschaftliche Stagnation beschuldigt, teils zu Recht, teils zu Unrecht, und zeigt kaum Reue über die Amtsführung bis 2010. Dazu kommt, dass die neuen Rezepte, die die Partei jetzt anbietet, nicht eben glaubwürdig sind. Und das führt eben dazu, dass die Partei heute eigentlich ein ziemlich lamentables Ergebnis eingefahren hat.
Einschätzungen von Martin Aliot. Besten Dank. Ein Big Player im internationalen Bankengeschäft, das sollte sie werden, die ehemalige Kärntner Landesbank Hypo Alpe Adria. Doch es kam anders. Die Bank musste notverstaatlicht werden und Österreich pumpte Milliarden in das marode Institut. Auch das vergeblich. Die Bank hängt noch immer am Staatstropf und müsste nach EU-Recht aufgelöst werden. Dem Staat droht ein Verlust von bis zu 16 Milliarden Euro. Joe Schelbert zu einem drohenden Erdbeben in Österreichs Politlandschaft.
Wer heute einen Privatstrand, eine Golfanlage, eine Villa oder auch bloß eine Yacht braucht, ist bei der Hypo Alpe Adria an der richtigen Adresse. Deren Verwertungsabteilung bietet all das und noch mehr an, im wohl fiktiven Wert von über 12 Milliarden Euro. Zwar wurden letztes Jahr 54 Einfamilienhäuser etwa verkauft, doch 784 mussten neu gepfändet werden, weil die Hüslibauer nicht mehr zahlen konnten. Und da auch die anderen Abteilungen der Bank zu wenig oder gar nicht rentieren, droht Österreich jetzt eine Finanzkatastrophe. Denn vor 5 Jahren floss die erste Staatshilfe an die Hypo. Misswirtschaft und Betrug hatten die Bank in Schieflage gebracht. Österreich begründete die Hilfe gegenüber der EU auch damit, dass ja schon im Jahr darauf mit einem Gewinn von über 200 Millionen Euro zu rechnen sei. Das war 2008. Heute weiß man es besser. Allein im Jahr 2009 betrug der Verlust 1,5 Milliarden und die Bank musste notverstaatlicht und in der Folge weiter mit Steuergeld gestützt werden. Dass die Bank für die Staatshilfe noch keinen Cent des abgemachten Zinses bezahlt hat, versteht sich von selbst. Die EU genehmigte damals die Staatshilfe an die Bank, allerdings nur für maximal 5 Jahre, da die Hilfe den Wettbewerb verfälsche. Und so macht EU-Wettbewerbskommissar Almunia Österreich jetzt darauf aufmerksam, dass die Bank heuer entweder verkauft oder aufgelöst werden müsse. Bloß, wer kauft schon eine Bank mit diesen Lasten? Zwar hofft Österreich, Teile davon noch verkaufen zu können, aber der große Rest wird am Steuerzahler hängen bleiben. Mit verheerenden Konsequenzen, wie aus einem Schreiben der Nationalbank hervorgeht, das der Wochenzeitschrift Profil vorliegt. Darin warnt Österreichs Nationalbank vor einem Mindestverlust von 5 Milliarden, falls die EU-Kommission ein Einsehen hat und eine Verlängerung der Hilfe zulässt. Und 16 Milliarden, wenn die Bank sofort zerschlagen werden muss. Zudem fürchtet die Nationalbank dann einen Run auf die Banken, was zu weiteren Verwerfungen führe. Nächste Woche entscheidet Österreichs Regierung über das weitere Vorgehen. Noch hofft man auf ein Einlenken der EU-Kommission, doch ein Gnadenakt für Österreich ist für die EU-Kommission schwierig begründbar. Schließlich hatte man bei der Westdeutschen Landesbank, bei der Anglo-Irish Bank oder der griechischen ATE auf der Zerschlagung beharrt. So oder so, ob 5 oder 16 Milliarden, Österreich wird nicht um weitere harte Sparmaßnahmen herumkommen. und im Herbst sind Wahlen. Und die Regierungsparteien hatten vor 5 Jahren noch behauptet, die Bankenrettung werde ein Geschäft.
Joe Schabert. 18 Uhr und gleich 25 Minuten. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit gelassenen und revolutionären Tunesiern, jungen und experimentierfreudigen Literaten sowie chinesischen und kenianischen Geschmackssachen. Die Nord- und die Südküste des westlichen Mittelmeers. Das waren die Jagdgründe von Alexander Gschwind. Fast 35 Jahre lang streifte er mit Mikrofon, Aufnahmegerät und offenen Augen durch Spanien, Portugal, Marokko, Algerien und Tunesien. Bevor wir ihn in Pension gehen lassen, lässt er diese Woche die Politik in seinen Ländern nochmals Revue passieren. Heute, zum Schluss, Tunesien.
Waren Reisen nach Algerien oft mit Nervenkitzel verbunden, in Marokko mit Ärger, so ließen sich Ankünfte in Tunesien umso gelassener an. Über Jahrzehnte immer dasselbe Bild der Straßencafés voller Tagediebe an der Avenue Bourguiba, der Touristenlawinen in der Kasbah, der majestätischen Abgehobenheit der Sittuna-Universität und der abgeschotteten Paläste im Regierungsviertel Karthagos. Gab's hier je Aufreger zu vermelden, so waren sie stets von kurzer Dauer, bevor sich Volk und Machthaber wieder den angenehmeren Seiten des Lebens zuwandten. Als etwa im Januar 1984 die sonst so gleichmütigen Untertanen gegen Erhöhungen des Brotpreises rebellierten, eilten dem Staatsgründer Bourguiba die Kolonialmacht Frankreich wie Golfscheichs im Wettlauf zu Hilfe. Zu wichtig war ihnen dieser ruhende Pol im Labyrinth Nordafrikas. Führungslos brach der Aufstand nach wenigen Tagen zusammen, während die vom Regime gehätschelte Alibi-Opposition ihre Vollversammlungen in Hinterzimmern abhielt, ohne jeden Draht zum vielbeschworenen Volk. Aber selbst in Tunesien führt solch hartnäckige Verdrängung irgendwann zu bösem Erwachen. Über Nacht betraten bisher völlig unbekannte Pachtträger um einen selbsternannten Sheikh Ghanouchi die Bühne und mischten die beschauliche Szene auf. Die Bewegung islamischer Tendenz stellte als Vorgängerin der heute regierenden Wiedergeburtspartei Ennahda in kürzester Zeit alle liebgewonnenen Spielregeln auf den Kopf. Im Herbst 1987 ließ der über so viel Respektlosigkeit erzürnte Bourguiba Ghanouchi und dessen engste Gefolgsleute kurzerhand zum Tode verurteilen, um ein Exempel zu statuieren. Während die Hofschranzen der Weisheit des senilen Staatschefs wie immer applaudierten, bekam der vom CIA ausgebildete Innenminister Ben Ali kalte Füße. Die Hinrichtung Ghanouchis hätte Märtyrerpotenzial mit unberechenbaren Folgen, befürchtete er, nicht zu Unrecht. Also wurde gleich nochmals alles auf den Kopf gestellt. Bourguiba wurde von Ben Ali per Salonputsch entmachtet, für unzurechnungsfähig erklärt und aufs Altenteil nach Monastir abgeschoben. Ghanouchi wurde begnadigt und bekam bei pseudodemokratischen Wahlen ein paar Parlamentssitze zugeteilt, die das altbewährte Machtgefüge nicht in Frage stellten. Im Palast von Karthago brasste dafür Ben Ali mit seinem Parasitenclan im Stile Bourguibas weiter, ohne sich um die Nöte des gemeinen Volkes zu kümmern. Auch er, verhätschelt von amerikanischen, französischen und kuwaitischen Gönnern, die ihm alle Sünden und Missetaten verziehen. Bis den langmütigen Untertanen dann eben doch wieder der Kragen platzte und sie angeführt von arbeitslosen Jugendlichen die Jasmin-Revolution ausriefen, die nach Ben Alis überstürzter Flucht schnell die Orientierung verlor, während sich spont die Demokraten aller Schattierungen in endlosen Reformdebatten verloren, tauchte der Charlatan Ghanouchi nach 25 Jahren wieder aus dem goldenen Londoner Exil auf und enterte das schwankende Revolutionsschiff. Wie schon unter Bourguiba gelang es ihm mühelos, eine kopflose Protestbewegung für seine eigenen Ziele zu instrumentalisieren. Inzwischen hält er fast alle Fäden in der Hand, und wenn ihm nicht bald jemand ins Ruder greift, wird selbst aus dem so friedlichen Karthago noch eine islamische Republik.
Und das ist er, der Schlusspunkt unter eine lange Korrespondentenzeit bei Schweizer Radio SRF. Fast 35 Jahre lang hat Alexander Gschwind für uns aus Iberien und Nordafrika berichtet. Heute verabschieden wir ihn. Das Echo wünscht alles Gute. Die größte Buchmesse in der Schweiz findet in der Romandie statt. Gut 90.000 Bücherbegeisterte und 800 Autorinnen und Autoren werden bis Sonntag im Genfer Palexpo erwartet. Auch die Association des Jeunes Auteurs Romandes wird da sein. Eine Vereinigung von jungen Westschweizern, die ihren Platz als Autoren und ihren Platz im Büchermarkt erst noch finden müssen. Unser Korrespondent Thomas Gutersohn hat die Buchmesse mit einem der Jungautoren besucht.
In seinen knallroten Turnschuhen, dem ausgewaschenen T-Shirt und den gewollt zerzausten Haaren passt Daniel Vuetta irgendwie nicht so richtig in die Atmosphäre des Salon du Livre. Links und rechts weiße Stände mit Stapel von jungfräulichen Büchern, dahinter nicht selten Brillenträger in Jackett, Schal und feinsten Lederschuhen. Vuetta bemerkt zugleich den weichen Spannteppich, auf dem man angenehm laufe.
Il y a la moquette par terre, c'est pas mal, on marche agréablement.
Den Jungautor zieht es sogleich zum Stand von Blaise Cendrars, dem 1961 verstorbenen Westschweizer Schriftsteller und Abenteurer. Doch den im Getümmel der Buchmesse zu finden, kommt selbst einem Abenteuer gleich.
On cherche le stand J1061, mais c'est un peu comme les rues à la Chaux-de-Fonds là, elles sont toutes droites avec des numéros incroyables.
Die Gänge schachbrettartig aufgeteilt wie die Straßen von La Chaux-de-Fonds, der Geburtsstadt von Cendrars. Dessen Reisen nach China und Russland inspirieren Vuetta und die Gruppe von Jungautoren, die der 26-Jährige mitbegründet hat.
C'est un narrateur qui s'enfuit et qui part en Chine ou qui part en Russie et qui prend le Transsibérien, ce train un peu mythique, qui fait voyager les lecteurs avec lui et puis qui découvre le monde qui l'entoure.
Literarische Reisen. Die Association des Jeunes Auteurs Romands knüpft an die Tradition der großen Westschweizer Reiseautoren an, wie Nicolas Bouvier, Ella Maillard oder eben Blaise Cendrars, dessen Text La Prose du Transsibérien an der Buchmesse ausgestellt ist.
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans. Et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance.
Eine imaginäre Reise, die Cendrars nie unternommen hat. Auch Daniel Vuetta reist, in die Türkei zum Beispiel. Von unterwegs schrieb er ein Carnet de Voyage. Eine Reise, die zwei Freunde von ihm weiterführten bis nach Südafrika. Vuetta will auch ihr Abenteuer aufschreiben, obwohl er nie einen Fuß nach Afrika gesetzt hat. Ganz im Stile Cendrars mischt er Erfundenes mit Erlebten.
Le but maintenant c'est de réussir à reprendre toute cette matière de voyage. Imaginaire ou pas, un peu comme Cendrars, hein. J'ai pas fait le voyage d'Afrique, mais j'ai envie de raconter quand même leur voyage à mes copains, en inventant sur des choses réelles.
An der Buchmesse werden Ajar, wie sich die Westschweizer Jungautoren nennen, am Sonntag Texte von Albert Camus lesen. Aber nicht einfach am Tisch, mit einem Wasserglas an der Seite.
On prend quelque chose de Camus, et puis on en fait quelque chose à notre sauce. On fait passer le texte de main en main pour le déformer.
Eher eine leserische Performance, in der Camus Texte von den Jungautoren entfremdet und nach ihrem eigenen Gusto neu interpretiert werden. Kein Autor liest seinen eigenen Text. Ajar will als Kollektiv auftreten und nicht als lauter Einzelschriftsteller, die sich zusammengeschlossen haben.
L'idée c'était ça, c'est de se dire, on veut combattre le côté individualiste de l'écrivain. Mais aussi, dans certaines mesures, le côté narcissique de l'écrivain. Et puis, ce qui nous intéressait, nous, c'était de brouiller les cartes avec ça.
Die Karten neu mischen, frisch und frech auftreten, dabei an althergebrachten anknüpfen. Dies das Konzept von Ajar. Der 26-jährige Daniel Vuetta versprüht viel Optimismus, ohne dabei naiv zu wirken.
J'ai la chance d'être entouré d'une série de jeunes qui ont aussi entre 20 et 30 ans. Et puis notre arme à nous, c'est la fraîcheur, c'est une certaine candeur, on est obligé. Et puis, comment dire, un peu de culot aussi.
Ein neuer Wind geht durch die Westschweizer Literaturszene, hervorgebracht nicht zuletzt durch den Großerfolg des ebenfalls sehr jungen Genfer Shootingstars Joël Dicker, der mit seinem zweiten Roman La Vérité sur l'affaire Harry Guébert diverse Preise einsackte. Das motiviere die jungen Autoren, sagt Vuetta zum Schluss.
Oui, c'est extrêmement motivant. Après, il faut pas se cramer les ailes et se dire que ça va nous arriver, parce que ça arrive qu'une fois tous les 500 ans en Suisse romande, vu que c'est jamais arrivé avant.
Auch wenn er weiß, dass sich ein solcher Erfolg in der Westschweiz nicht allzu schnell wiederholen lässt.
Gegen das, was gerade in China aufgeflogen ist, war der europäische Pferdefleischskandal vor ein paar Wochen bestenfalls ein Skandälchen. Von Rattenfleisch bis Gammelfleisch ist in den letzten Monaten so ziemlich alles in chinesischen Mägen gelandet. Hunderte Personen sind jetzt festgenommen worden. Aus Peking, Ruth Kirchner von der AD.
Lebensmittelskandale gehören in China zum Alltag, aber die jüngsten Berichte verderben selbst den hartgesottenen chinesischen Verbrauchern den Appetit. Da wurde in Südwestchina Wasser ins Fleisch gespritzt, um das Gewicht zu erhöhen. In der ostchinesischen Provinz Jiangsu wurde jahrelang Ratten- und Fuchsfleisch mit Chemikalien versetzt und als Hammelfleisch verkauft. Im nordostchinesischen Liaoning fanden die Lebensmittelkontrolleure tonnenweise vergammeltes Rindfleisch. Andernorts wurden verendete Schweine und Hühner einfach weiterverarbeitet. Mehr als 380 derartige Fälle haben die Fahnder in den letzten 3 Monaten aufgedeckt, 20.000 Tonnen Fleisch beschlagnahmt und rund 900 Menschen festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Dem Bericht zufolge sind die Festnahmen Teil einer groß angelegten Kampagne für mehr Lebensmittelsicherheit. Doch das Vertrauen vieler Verbraucher ist längst zerstört, denn China wird seit Jahren von Nahrungsmittelskandalen erschüttert, darunter illegal recyceltes Speiseöl, das aus dem Abfallöl von Restaurants hergestellt und dann verkauft wird, und verseuchtes Babymilchpulver, an dem vor 5 Jahren 300.000 Kinder erkrankten. Im Internet wurden die neuen Fleischskandale mit Abscheu kommentiert. Rattenfleisch, wie widerlich, alles, was wir essen, ist vergiftet, schrieb ein Internetnutzer.
Widerlich fände das sicher auch ein Masai. Er würde aber auch nicht verstehen, dass man überhaupt etwas isst, von dem man nicht weiß, woher es kommt. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war in Kenia bei einer Masai-Familie zum Essen eingeladen.
Familie Mburu Wainanya wohnt ziemlich abseits, hinter den Ngong-Bergen in den Weiten des Rift Valley. Wir sind zum Mittagessen eingeladen, aber der Regen hat die Straße weggeschwemmt. Wo bis vor kurzem eine Sandpiste verlief, fließt heute ein breiter Bach. Im Straßengraben steckt ein Kleinbus bis zum Lenkrad im Schlamm. Einige Masai bauen aus Steinen eine behelfsmäßige Brücke, über die man gegen Entgelt mit dem Jeep balancieren darf. Samuel, der älteste Sohn der Familie, bei der wir eingeladen sind, hat von unserem Pech gehört. Der lange Masai trägt ein kariertes Tuch, einen Speer und in einem Lederbeutel um den Hals ein Mobiltelefon. Um es zu laden, muss er einmal pro Woche 30 Kilometer ins nächste Dorf marschieren. Jetzt hilft er den Jeep über den Bach zu lotsen. Eine Stunde später erreichen wir eine kleine Siedlung. Im spärlichen Schatten der Akazienbäume erwartet uns Samuels Familie. Der Vater, 3 Ehefrauen, 9 Geschwister, 31 Kühe, 7 Esel und 42 Ziegen. Die Masai sind Halbnomaden und leben in verstreuten Hütten, die sie aus Kudung und Erde bauen. Akazienäste schützen sie und ihr Vieh vor Leoparden und Hyänen. Wenn draußen die Sonne scheint, sitzen wir in einer stockdunklen Hütte am Boden und trinken Milch. Sie wird in einer Kalebasse aufbewahrt, der ausgehüllten und getrockneten Hülle eines Flaschenkürbisses. Die Milch ist dick, flockig und süß. Die Mutter von Samuel kocht auf dem Feuer Ugali, einen Brei aus Maismehl. Afrikaner leben buchstäblich in Eintopfhaushalten. Maisbrei ist das Hauptnahrungsmittel in Kenia. Daneben wird gegessen, was die Umgebung bietet.
Our main food is blood and milk and meat.
Wir ernähren uns in erster Linie von Blut, Milch und Fleisch. Daneben gibt es gelegentlich Ugali oder Bohnen. Mais und Bohnenpflanzen können wir aber nur nach den beiden Regenzeiten im Frühling und im Herbst. Das Blut kommt von unseren Kühen. Wir stechen mit Pfeilen in die Halsvene und trinken das Blut direkt aus der Wunde oder sammeln es in einem Gefäß. Den Tieren macht das nichts. Die Wunde verheilt mit Hilfe von Kräutern in wenigen Tagen. Masai essen nichts, von dem sie nicht wissen, woher es kommt. Gelegentlich kaufen sie im Dorf, das einen Tagesmarsch entfernt liegt, ein wenig Maismehl oder Teekraut. Aber bereits Zucker verschmähen die meisten Masais. Sie wissen nicht, woher das weiße kristalline Pulver genau kommt.
If you see now, my parents, they don't use sweets.
Schauen Sie einmal die Zähne meiner Eltern an. Sie essen keine Süßigkeiten, weil sie diese gar nicht kennen. Wenn sie ins Dorf marschieren und dort in den Laden gehen, kennen sie nicht einmal das Wort für einen Kaugummi oder anderes Schleckzeug. Die meisten Dinge, die dort verkauft werden, sind ihnen unbekannt. Und sie wissen auch nicht, weshalb sie diese Dinge essen sollten. Tatsächlich, die ganze Familie hat strahlend weiße Zähne. Die Masai werden nicht von Karies geplagt, aber von wochenlangen Trockenzeiten heimgesucht. Dann wird es im Rift Valley heiß und staubig. Kein Tropfen Wasser ist mehr zu finden. Der letzte Hauch von Grün verdorrt. Tiere verenden.
Mostly we have some problem when the season of drying season cows die.
Die Trockenzeit ist unsere größte Sorge. Die Tiere sterben, wir können nichts pflanzen und haben keine Milch und kein Fleisch mehr. Wir essen dann einen Brei aus Wurzeln und wenn es gar nicht mehr geht, ziehen wir zu unseren Verwandten. Die Mutter mit 5 Kindern in ihr Dorf, der Vater mit den restlichen Kindern zu seinen Brüdern. Und wenn das Gras wieder wächst, kommen wir zurück und beginnen ein neues Leben. Dreimal hat die Familie alles verloren und ein neues Leben begonnen. Wer als Masai sein Vieh verliert, verliert alles. Ein angesehener Masai besitzt nicht nur viele Frauen und Kinder, sondern auch viele Kühe. Es geht dabei nicht nur um Prestige und Ansehen, die Kühe liefern Nahrung und Baustoff. Bekanntschaft mit Eswaren dem Sungu, der Weißen, hat der alte Vater der Familie erst in seinem zweiten Leben gemacht. Das war Ende der 80er Jahre, er war damals über 40 Jahre alt. Die UNO warf während einer besonders schlimmen Trockenzeit Nahrungspakete aus einem Flugzeug ab. Der alte Masai, der sich von Blut, Milch und frischem Rindfleisch ernährt, verzieht noch Jahrzehnte später angewidert das Gesicht. Mit der Nahrung der Weißen kann ich nicht viel anfangen. Ich habe damals einen süßlichen Brei aus Tomaten gegessen. Es hatte Fleischstücke darin und es roch nach Zwiebeln und Knoblauch. Es war das erste und letzte Mal, dass ich sowas gegessen habe. Bei dieser Msungu-Nahrung aus Büchsen hat man keine Ahnung, was drin ist und man weiß nicht, ob man einen Wurm, ein Kamel oder eine Ratte ist. Oder ein Pferd könnte man vielleicht auch anfügen. Der alte Masai im Rift Valley hinter den Gongbergen am Ende der Welt weiß gar nicht, wie recht er hat.
Findet Patrick Wölser, unser Afrika-Korrespondent. Er hat für den letzten Gang im heutigen Echo der Zeit gesorgt. Verantwortlich fürs Menü war Matthias Kündig, für die Nachrichten Georg Auftermauer. Ihr Chef des Service war Roman Villinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.